Der Salzburger Popcast. Pop- und Rockgeschichten aus Salzburg und dem Rest der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten Salzburger Popcast der Salzburger Nachrichten. Mit meiner Wenigkeit Robert Innerhofer und den geschätzten Kollegen aus der Kulturredaktion Bernhard Flier.
Ja, hallo, hallo.
Und Clemens Barnagel.
Hallo.
Die Stadt Salzburg verwandelt sich ja jeden Sommer in sozusagen ein Mekka der Hochkultur. So auch heuer natürlich wieder. Da ist dieses kleine, unbedeutende Festival, wie heißt das? Salzburger Festspiele. Dass die Stadt Salzburg allerdings auch immer mal wieder als Kulisse für die ganz große Rockbühne fungiert hat. Das ist mittlerweile legendär, weil es nicht mehr so häufig stattfindet. Und auf diese Ära wollen wir heute ein bisschen zurückblicken. Sozusagen einen nostalgischen Streifzug in die Vergangenheit machen. Rund um den Domplatz wurde also nicht nur gestorben im Sinne des Jedermanns, sondern auch gerockt. Und gerade am Residenzplatz hat es also die größten Konzerte gegeben in der Altstadt. Mein erstes richtig, richtig großes Konzert, das ich gesehen habe im zarten Alter von 14 Jahren, war 1993 und zwar am 4. Juni Sir Elton John. Das waren damals vor 25.000 Fans und es war deshalb sehr besonders, weil der Herr Elton John hat damals eine Art Mini-Comeback hingelegt. Er war zum ersten Mal clean und er hat eine neue Haarpracht gehabt. Haartransplantationen waren damals ja noch eher sehr teuer und ungewöhnlich, aber das Geld hat der Elton dann ja gehabt, Gott sei Dank. Und statt Doping für den Mann, also Doping für die Haare. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass das Konzert um einiges rockiger gewesen ist, als ich es erwartet hatte. Er hat zwar seine ganzen Balladen gespielt von Candle in the Wind und Your Song und so weiter, aber vor allem Saturday Night's Alright for Fighting, The Bitch is Back und vor allem die grandiose Zugabe The Show Must Go On von Queen, die er in der Zeit immer zu Ehren von Freddie Mercury gespielt hat, sind mir sehr in Erinnerung geblieben. Und es war einfach ein fulminantes Konzert und echt mit 14 für mich absolutes Highlight.
Heuer ist ja auch ein sehr gutes Jahr, um sich an ein Elton John Konzert in Salzburg zu erinnern, weil er hat ja ganz vor kurzem in England sein Farewell-Konzert gespielt und das ist 30 Jahre eigentlich her.
Genau. Der Elton John ist jetzt allerdings auch schon länger auf Farewell-Konzerttour. Er sagt, es fällt ihm offensichtlich sehr schwer, der Abschied von der Bühne und er sitzt immer dann, jetzt war er gerade beim Glastonbury Festival wieder und wahrscheinlich wird er noch einmal irgendwo auftauchen, aber es geht ziemlich zu Ende.
So vor im Gegensatz zu Salzburg 120.000 Besucher in Glastonbury, könnte man umrechnen, 24.000 in Salzburg, das dürfte irgendwie beim Umrechnen ausgehen. Aber Robi, ich muss zum Elton John, muss ich schon was sagen, ich finde das Show Must Go On war unnötig, sagen wir es mal gleich so, weil der Elton John ja sowieso genug eigene Songs hat und ich kann mich an diesen Konzerttag auch erinnern. Und ich war weniger überrascht vom rockigen Auftritt, weil ich habe den vorher schon mal wo gesehen, kann mich aber nicht mehr genau erinnern, wo, weil ich ja viel älter bin als
natürlich.
Du. Das ist der Vorteil. Und der Elton John hat ja nachher nochmal in der Salzburger Arena gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Und auch dort war es interessant, dass man immer, Elton John wird immer so, das ist immer so, der wird immer so ein bisschen nebenbei irgendwie abgehandelt. Das ist eigentlich total ungerecht, weil der Elton John ist einer der größten Songwriter, die es irgendwie gegeben hat. Und vor allem diese frühen Sachen, diese Rock'n'Rolling-Sachen sind super. Und das war wirklich grandios am Residenzplatz dort zumal.
Am 19. Juni 2013 war in der Salzburg.
Genau, da war ich in der Salzburg.
Da war ich nicht, aber da warst du natürlich.
Ja, genau, da war ich dort zumal. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnern kann, sogar mit meiner Tochter, die war da 13, war die Lola, wie alt? Knapp 10 Jahre, die hat das auch recht taugt und das kann ich mich erinnern. Die habe ich genötigt, glaube ich. Die hat das nicht interessiert. Ich habe es sehr super gefunden, auch wieder dort. Und nur ein kleines Nachhaken, wenn wir schon bei sowas Großem wie dem Elton John sind. Du hast vorher gesagt, es findet so ein Hochkulturfestival statt. Ich finde ja, wir reden da über Hochkultur.
Stimmt. Popmusik hat so natürlich auch hat ähnliche, also gerade wenn es die großen Stars sind, funktioniert es nach ähnlichen Mechanismen, könnte man vielleicht sagen.
Da passt eines meiner frühesten Konzerterlebnisse am Residenzplatz jetzt gleich gut dazu, 1986 Falco am Residenzplatz. das war für mich nicht nur deswegen erinnernswert, weil ich bin da damals mit dem Bus von Gneis, wo ich gewohnt habe, hineingefahren und es ist quasi ganz Gneis in die Stadt hineingefahren. Das war einfach, daran hat man in Salzburg sehen können, das ist wirklich ein Großereignis sozusagen, wenn alle Menschen, die man kennt aus seinem Alltag, in einem Bus sitzen und dem Residenzplatz zusteuern. Und in Sachen Hochkultur versus Popkultur war das auch deswegen spannend, weil Falco ja damals seine Tour 1986 als sogenannte Festspieltournee inszeniert hat. Mhm. Er war mit der Choreografin Liz King und ihrem Tanztheater unterwegs, hat gespielt in Velten, in Mörbisch, ich glaube, da musste es aber abgesagt werden wegen des Wetters, und eben am Residenzplatz, ist dort aufgetreten mit einer Tanzkompanie und hat auch einen Skandal oder einen Eklat dann ausgelöst, weil in der Show, die diese Tanzkompanie von der Liz King während der Konzertpause gezeigt hat, war auch eine Priester oder eine Bischofsfigur zu sehen, die eine halbnackte Tänzerin gleichsam umarmt oder sogar heiratet, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und die Liz King hat jetzt kürzlich in einem Interview zum 20. Todestag vom Falco erzählt, dass daraufhin die Kompanie vom Empfang durch die Stadt ausgeladen worden sei oder ignoriert worden sei. Und es gibt ein sehr lustiges Clip auf YouTube, wo der Falco am nächsten Tag in Mozarts Geburtshaus auf Mozarts Hammerklavier spielt und dann in die Kameras sagt, quasi Blasphemie, das kümmere ihn nicht.
Mhm. Ja, und er hat ja einer von den Falco-Hits, der hat ja auch irgendeinen Bezug zu Mozart gehabt, soweit ich mich erinnere.
Ja, unbekannteres Lied.
Unbekannteres Lied, das was in den Billboard-Charts ganz da oben geschossen ist.
Hat er natürlich auch gespielt.
Yeah. Es ist interessant, wenn du das sagst, mit diesen Problemen, die man in dieser Stadt lange Zeit, jetzt ist es sicher besser geworden, lange Zeit mit den geistlichen Herren oder überhaupt mit den in dieser Stadt traditionellen Einrichtungen kriegt. Das haben ja fast alle zu spüren bekommen. Deswegen finde ich ja, um sozusagen jenseits von einem speziellen Konzert einen Satz zu sagen, deswegen finde ich ja, ist diese Bespielung des Residenzplatzes, im Speziellen die Bespielung vom Domplatz dann doch vielleicht, ja eigentlich auch sowas wie eine Befreiung aus diesem komischen, katholischen, kulturell traditionellen, das diese Stadt so hat. Weil der Jedermann, und ich war oft genug dort, ist ein interessantes Stück, kann man sich interessant anschauen, nur diese Aufmerksamkeit und diese Bedeutung, die der hat, und diese Heiligkeit, die dem zugesprochen wird, das wird natürlich super unterlaufen, wenn dann plötzlich die sogenannte aufregende, wilde Popkultur kommt, die eh zu einem Zeitpunkt nach Salzburg gekommen ist, wo eigentlich lauter Legenden gespielt haben. Am Domplatz erinnere ich mich, vielleicht machen wir das ja dann mal extra, haben wir gesagt, aber am Domplatz erinnere ich mich Lou Reed, John Cale, Tracy Chapman, Tindersticks, Bob Dylan. Ich meine, das ist ja alles längst so wie Shakespeare, ne? Und das ist ja längst alles so völliger Kanon, hätte man früher gesagt. Aber dass es stattgefunden hat in der Stadt, in der ich ja nicht geboren bin, sondern auch erst hergekommen bin, das finde ich gut, weil das hat so ein bisschen eine reinigende Wirkung bisweilen gehabt, finde ich.
Da fällt mir auch jetzt ein 1994 beim Bryan Adams Konzert, der am Residenzplatz spielen hat dürfen und damals eigentlich auch am Gipfel seiner Popularität war mit Everything I do it for you zu dem Robin Hood Film und so. Da erinnere ich mich, dass bei einem von den runden Domfenstern oben eine Silhouette erkennbar gewesen ist. Das muss irgendein Geistlicher gewesen sein. Und der Bryan Adams hat sich da dann einen Scherz draus gemacht und hat dann diese Person immer wieder direkt angesprochen, irgendwann dann als Papst angesprochen, sehr zur Belustigung vom Publikum, und das passt ganz gut zu dem, was du vorher gesagt hast, da sozusagen der Künstler auf der Bühne mit dem ganzen Setting neben dem Dom und so weiter da gespielt und dann sogar noch seine Heiligkeit begrüßt, und das war eigentlich ziemlich zum Schmunzeln. Und generell gilt zu sagen zu dem Konzert, egal wie man zu dem Bryan Adams steht, man kann sich dessen sympathischem Auftreten schwer entziehen beim Konzert. Gerade wenn er damals eigentlich auch noch am Peak von seinem Schaffen war. Und es war sicher eine super Stimmung, wie meistens. Was eben auch immer spannend war am Residenzplatz, natürlich sind die ganzen Zaungäste. Ein Setting mitten in der Stadt hat dann natürlich zur Folge, dass rundherum auch Zaungäste möglich sind. Auf der Dachterrasse vom Café, von diversen Fenstern runter, sogar vom Dom over. Und das hat natürlich auch immer eine besondere Atmosphäre und Stimmung erzeugt.
Der Nachteil von einem Konzert am größten Platz einer kleinen Stadt ist natürlich, dass man sich immer die Frage stellen muss, darf ich dort gesehen werden? Weil Pop hat ja auch immer sehr viel
und
mit...
Bryan Adams ist ein gutes Beispiel dafür.
Aber zum Beispiel auch Roxette ist ein Beispiel dafür. Es gab sicher da verschiedene Zielgruppen oder Generationen von Konzertbesuchern, Leute, die gerade im Fanalter waren, aber auch Besucherinnen, Besucher, für die das vielleicht so ein bisschen ein Guilty Pleasure war, sich Roxette anzuschauen. Ich habe persönlich immer Glück gehabt, weil ich habe zu dieser Zeit oft so als Boxenschupfer bei den Konzerten gearbeitet und habe beim Aufbau und beim Abbau und beim Einlass geholfen. Das heißt, wenn mich jemand getroffen hätte, hätte ich immer sagen können, interessiert mich überhaupt nicht, aber ist meine Arbeit.
Das hast kein Glück gehabt, das war eine super Ausrede, ne? So eine perfekte Ausrede.
Meine Ausrede ist sehen, nur, dass ich damals 15 war, aber ich muss sagen, ich stehe auch heute noch dazu. Und vor allem so diese... Die Sachen, die man, mit denen man zuerst in Berührung gekommen ist, ich zumindest habe sie nie ganz außer Acht lassen. Ich habe zum Beispiel den Bryan Adams dann bald mal nicht mehr gefolgt, aber mit einem Auge trotzdem immer hingeblickt, genauso wie beim Elton John. Und in den Jugendjahren geht es ja sehr schnell. Ich habe mich dann von, als ich 15 war, war ich noch der Poprocker und ein Jahr später mit 16 war dann der Grunger geboren. Und dann sind wir auch schon wieder bei einem anderen Act vielleicht, Neil Young und Pearl Jam. Wer von euch beiden hat die gesehen? Ich war nämlich damals leider nicht im Lande, als 16-Jähriger, und habe das dann bitter bereut. Ich konnte dann Pearl Jam ein paar Jahre später am Residenzplatz sehen, aber habt ihr Neil Young und Pearl Jam gesehen, 1995?
Die Frage, wer von uns Pearl Jam und Neil Young am Residenzplatz sehen, kann nur eine rhetorische sein. Ja, es tut mir sehr, sehr leid. Das ist selbstverständlich war ich dort und ich erinnere mich dort an alles eigentlich. Ja. Ich bin ja einmal quasi zwei Helden meiner Zeit, also ein früher Held und ein späterer, aber die es geblieben sind, gespielt. Was ich mir aber dort erinnern kann, ist, ich war auf dem Konzert mit einem meiner zwei besten Freunde, großer Neil Young-Fan. Und der Neil Young hat bei dem Konzert ja solo, einen Teil solo gespielt, ruhig. Mhm. Ich glaube, sogar an der Orgel hat er gespielt, also an diesem Orgelding hat er gespielt, After the Gold, schon mal recht drin. Und vorher war es sehr laut natürlich. Pearl Jam, Neil Young, Power und laut. Und dann ist es ruhig geworden und vor uns haben dann ein paar so Leute so weitergequatscht die ganze Zeit, während Neil Young ruhig wurde. Und mein Freund Rudi, der ruhigste Mensch dieser Welt ist, den ich noch nie ein lautes Wort hören habe, hat gesagt, ihr haltet jetzt bitte da vorne die Pappen, weil da spielt einer, der es wirklich kann, weil die einfach über diese Neil Young-Nummern drüber gequatscht haben, weil die wahrscheinlich Fans waren, die halt vor allem wegen Pearl Jam da waren. Es war dieses Album, das er gemeinsam mit einer gemacht hat. Eddie Vedder war ja nicht dabei, aber die Band
halt. Mirrorball.
Mirrorball hat das Album geheißen. Warst du auch dort, Clemens, oder?
Ich war auch dort. Bei mir ist aber die nachdrückliche Erinnerung an das Pearl Jam Konzert dann im Jahr 2000.
Das kommen wir dann auch noch zu sprechen. Bitte Wort kurz damit, Clemens.
Schade.
Nein, aber das war so, weil du das fragst mit den Dingen. Ich glaube, also ich bin ja erst in den frühen 90ern nach Salzburg gekommen, um diesen Job da zu machen und die Frage nach dem, ob man dort war, es stört sich für mich bei wahnsinnig vielen Sachen überhaupt nicht. Die hätte sich bei mir auch nicht... Wann war Roxette? Roxette war Ende der 80er schon, ne?
Ich glaube, Anfang der 90er.
Oder Anfang der 90er. Roxette habe ich irgendwie noch nicht mitbekommen. Aber ich wäre auch zu Roxette gegangen, auch wenn mir die Band nicht viel bedeutet, weil ich finde, da geht so, das ist ein bisschen so Popkultur und Popkultur ist ja viel mehr, als wie sie immer nur für den Fan entscheiden. Ich habe, um nur einen Satz darüber zu verlieren, ich bin aus dem Oberösterreichischen in die arge Kultur gefahren, um kleine Konzerte zu sehen, weil da eine Zeit lang wirklich der hipste Scheiß, wie man jetzt sagen würde, gelaufen ist. Und wenn solche Konzerte aus einer Kultur, die man mag und die man verfolgt, ums Eck stattfinden, dann finde ich, also ist es für mich so, da fahre ich hin. Ich würde heute nicht mehr für Konzerte, ich weiß nicht, quer durch Europa fahren, aber ich würde mir in Salzburg, weil wir vorher so am Vorgespräch haben wir von Sting gesprochen, ich würde mir in Salzburg auch den Sting anschauen, für den ich nirgends mehr sonst hinfahren würde. Also daher ist diese Zeit halt auch so bedeutend, weil so viele Leute, glaube ich, so gedacht haben.
Das gilt ja mal zum Beispiel für den Bob Dylan, der ja jetzt Dauergast war in den letzten 15 Jahren in der Salzburg Arena. Und irgendwie hat man immer das Gefühl gehabt, ja, wenn der Bob Dylan in Salzburg ist und nicht einmal mit dem Radl hinfahren kann, dann schaue ich mir den an. Mhm. Wenn die großen Acts so nahe sind, dann nutzt man besser die Chance, weil man sieht eh jetzt, die Zeiten ändern sich und plötzlich ist es nicht mehr so üblich, wie es schon mal gewesen ist.
Ja, das ist ein Lauf der Zeit. Allerdings beim Bob Dylan gilt natürlich auch mittlerweile immer forthin, weil es könnte auch das letzte Konzert sein, das man sieht. Nicht nur in Salzburg, sondern überhaupt. Aber,
das ist natürlich aber, so, ja.
Aber das, was du ansprichst, ist natürlich das, dass das aufgehört hat, eigentlich diese Konzerte in der Stadt. Weil eigentlich waren die 90er Jahre voll davon. Also wir kennen über den Domplatz, aber jeden Jahr war es. Mhm. Und dann ist es eingeschlafen, weiß nicht mehr.
Genau, in die Nullerjahre ist es noch vereinzelt gewesen ja. und jetzt die letzten 10 Jahre eigentlich kaum noch. Ich glaube 2016 hat es das letzte
Grünemeier, Konzert gegeben.
Grünemeier war 2016 das letzte große Konzert. Grünemeier, 2003 Grünemeier war das letzte Konzert, das ich am Residenzplatz gesehen habe. Also das ist 20 Jahre her. Ja. Und eingeläutet die Nullerjahre hat eben Pearl Jam die Konzertreihe. Das war am 18. Juni 2000 ein super Konzert, wo wir natürlich alle gewesen sind. Die war zum Glück auch im Lande. Und Clemens, wie ist da deine Erinnerung daran?
Bei Pearl Jam ist ein großes Glück, dass man die Erinnerung auch auffrischen kann. Es ist das ganze Konzert auf YouTube 2 Stunden nachzusehen. Das hat jemand von der Tomaselli-Terrasse, glaube ich, gefilmt. Und es gibt natürlich auch den Live-Mitschnitt, den sie selber veröffentlicht haben. Und ich habe mir das Konzert jetzt unlängst wieder mal angeschaut und ich finde, Eddie Vedder analysiert da auch diese Residenzplatzsituation so lustig, aber auch so treffend, indem er zwischen 2 Nummern einmal hinaufschaut. Du hast zuerst von den Gesprächen mit den Anrainern gesprochen und er sieht da Leute am Fenster stehen und sagt dann, er möchte sie nur darauf aufmerksam machen, es gibt ungefähr 380 Leute im Publikum, die jetzt wahrscheinlich gerne ihre Toilette benutzen würden, weil sie da so einen privilegierten Platz haben. Und er fragt sich auch, ob diese offenbar älteren Leute, die da runtergeschaut haben, wegen der Band runterschauen oder erbost runterschauen, weil sie nicht verstehen, was da tausende junge Leute auf dem Platz machen. Das ist ein sehr schönes Zeitdokument. Und es war ein unglaublich energetisches Konzert. Mhm. Gitarrist Mike McCready, den ich sehr verehre, in Hochform, die ganze Band in Hochform.
Ja. Es war eine Vollmondnacht, das hat natürlich super dazu gepasst zur Stimmung. Eddie Vedder hat sich dann auch noch zur schwarz-blauen Regierung geäußert, die in diesem Jahr begonnen hat und natürlich damals im In- und Ausland für Kritik gesorgt hat. Das hat er sich auch nicht nehmen lassen. Und eben Clemens von dir erwähnt, Pearl Jam hat in dieser Zeit jedes der Konzerte als offiziellen Live-Mitschnitt veröffentlicht und das gibt es immer noch. Mhm. Bei den Streaming-Anbietern ihrer Wahl findet man das Konzert, braucht man nur Pearl Jam Salzburg 18. Juni 2000 eingeben und man kann sich das Ganze nochmal bequem anhören.
Das muss man nur dazu sagen, das war schon einer der grandiosesten Konzertabende in der Stadt. Also, weil die Vedder einfach ein guter ist und diese Band eine gute ist in ganz vielerlei Hinsicht. Also ich kann mich erinnern, wie er dann das mit dem Mond gesagt hat, wo er gesagt hat, wie er privilegiert ist, weil er schaut in die Richtung vom Mond, weil der Mond dürfte irgendwie, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, so über der Festung standen sie oder so und dann die Leute dann hingeschaut haben. Und das war schon immer, das sind ja diese Dinge, die eben an solche Plätze, vor allem Salzburg, ich meine, über Salzburg kann man wahnsinnig viel schlechte Sachen erzählen, aber dass die Stadt schön ist, das ist, steht außer Zweifel. Und in diesen Städten, und ich habe andere, Clemens auch, du vielleicht auch, Robert, auch in anderen Städten es erlebt. Das ist ein besonderes Erlebnis, innerhalb einer Stadt das zu sehen. Leider, das muss man dazu sagen, weil wir vorher schon auf dieses Thema gekommen sind und ich über das wirklich ein bisschen nachgedacht habe. Leider ist auch die Schönheit wahrscheinlich ein Grund dafür, dass diese Konzerte in der Stadt nicht mehr stattfinden. Die Stadt hat es einfach nicht nötig, wie andere Städte, durch so eine Art von Belebung, durch Popmusik, durch Popkonzerte, überleben zu können oder überhaupt leben zu können. Man muss es einfach sagen, die Stadt braucht ganz definitiv keine großen Veranstaltungen innen drin in der Stadt, um trotzdem wahnsinnig gut leben zu können. Wir vielleicht nicht. Also wir leben auch gut, aber wir würden davon profitieren, wenn unsere Freunde, Helden, Vorbilder, Inspirationsquellen da spielen. Nur die Stadt braucht es einfach nicht. Im Gegensatz zu anderen. Mhm. Clemens und ich reden immer gerne über Lucca.
In Italien.
Lucca in Italien ist ein Beispiel. Das ist auch eine sehr schöne Stadt. Du hast vorher gesagt, Clemens, was ist heuer, steht am Programm?
Ich bin Robbie Williams, Kiss, Pat Metheny, also Leute aus verschiedensten Genres auf dem zentralen Stadtplatz, der jedes Jahr nicht nur für ein, zwei, drei Abende, sondern eigentlich für den ganzen Sommer zur Festivalbühne wird. Ich habe dort ein unvergessliches Konzert von David Bowie einmal gesehen. Und das ist dort eine Institution, die natürlich anders als in Salzburg ohne große Konkurrenz ist. Sind dort die Festspiele.
Du sagst Bowie, der ist da in Salzburg natürlich entgangen. Ne?
Das stimmt. Das ist eines der Konzerte. Vielleicht hat da auch jeder von euch eines, die auf der unerfüllt gebliebenen Wunschliste stehen. Von Pearl Jam gibt es ja den Song Wishlist, den sie auch 2000 gespielt haben. Auf meiner Wunschliste wäre natürlich das Konzert von David Bowie ganz oben gestanden, der 2004 auf seiner Reality-Tour unterwegs war und den die Sommerszene engagiert hätte für den Residenzplatz. Später ist es dann aufs Messegelände verlegt worden und dann musste David Bowie ja die Tour abbrechen aufgrund eines Herzinfarkts. Und das war die letzte Möglichkeit.
Ich hatte das Glück, ihn gerade noch in Wien zu sehen, in der Wiener Stadthalle im Zuge dieser Tour. Aber im Setting in Salzburg wäre das natürlich was ganz Besonderes gewesen wahrscheinlich.
Wer wäre auf deiner Wishlist gestanden? Oder?
Natürlich der Bruce Springsteen. Der wäre auch mal engagiert gewesen für Salzburg, allerdings nicht für die große Rockbühne am Residenzplatz, sondern im Zuge seiner Solo-Akustik-Tour 1997 mit The Ghost of Tom Joad, ich glaube im Haus für Mozart. Er hat damals auch in Wien zum Beispiel zwei Solo-Shows gesehen, der Bernhard Locht und war natürlich dort. Leider ist es dann nichts geworden, weil er, glaube ich, wieder nominiert war für den Oscar für Dead Man Walking und somit ist es irgendwie terminlich, ist sie dann nicht ausgegangen und somit ist Salzburg kein Thema mehr gewesen. Bernhard, was hättest du gern gesehen in Salzburg?
Nein, ich muss zum Springsteen sagen, es war ein schöner Gedanke im Vergleich zu dem, wo ich ihn dann gesehen habe auf der Tour, weil der hat im Austria Center gespielt und okay. Das ist natürlich eine eher schamlose Normalhalle sozusagen. Gegenüber sowas wie Festspielhaus, weil man wird ja dann im Alter auch so, dass man gern, dass die Location auch stimmen muss. Also ich muss ja auf keine große Wiese mehr wie früher, um irgendwas zu sehen oder auch die Mehrzweckhallen am Rand der Stadt sind langweilig. Und da wird Salzburg eigentlich für viele Sachen gut möglich sein. Ich kann mich erinnern, dass ich mal, weil mir hat eigentlich gar nichts gefällt, weil ich bin hergekommen und ich glaube in der Reihenfolge haben gespielt Lou Reed, John Cale, Patti Smith, Bob Dylan, Tindersticks und vorher noch Tracy Chapman. Also ich war sehr gut versorgt. Aber was mir einfällt, was ich wirklich gern gesehen hätte, ist eigentlich der Traum des Intendanten von Markus Hinterhäuser, von der Salzburger Festspielen, der immer davon geträumt hat, den Leonard Cohen mal ins Festspielhaus zu holen. Das ist an vielen Dingen gescheitert, unter anderem an Geld, tatsächlich an Geld auch. Und der hat dann immerhin in der Salzburger Arena gespielt und das war ein großartiger Abend.
Und 2011, glaube ich, war das, wenn ich mich recht erinnert. Und
so ein Guilty Pleasure, wenn wir von denen vorher schon gesprochen haben, dann würde ich sagen, ich fände schon ACDC am Residenzplatz mal sehr lässig.
ACDC wäre natürlich ein Wahnsinn. Das würde noch einmal eine schöne Reibung erzeugen neben dem Dom.
Mir ist jetzt übrigens wieder eingefallen, was der Falco gesagt hat. Er hat gesagt, blasphemisch, das kümmert mich wenig.
Ja, und schon wieder, weil du vorher gesagt hast, dass die mit Hochkultur, der hat ja das Lied Hoch wie nie, also immer passt, immer. Bei Falco passt eigentlich immer alles, muss man auch sagen.
Bernhard, du hast zuerst angesprochen, die Gründe, warum heute keine Konzerte mehr oder Veranstaltungen mehr am Residenzplatz stattfinden. Neben der Tatsache, dass es einfach immer schwieriger, glaube ich, geworden ist, auch von der Stadt die Genehmigungen zu bekommen. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde ja nach der Euro 2006 oder 2010.
2008 war die Euro.
Entschuldigung. Genau. Nach der Euro 2008, wo ja ein großes Public Viewing am Residenzplatz war, wurde das auch bewusst zurückgefahren, stand auch bei uns in der Zeitung. Ein anderer Aspekt, den ich auch nicht ganz unwesentlich finde, ist, dass man auch sehen kann, wie sehr sich einfach die Popkultur in der Zeit verändert hat. Ihr habt es angesprochen, Elton John, ihr habt es angesprochen, Bryan Adams, beide haben in den 90er Jahren am Residenzplatz gespielt, in den Nullerjahren dann in der Salzburger Arena. Es ist einfach dieser große Festivalgedanke gleichzeitig auch noch einfach vor die Tore gewandert. Es ist das Frequency Festival gekommen.
Genau, in den Nullerjahren war, das darf man nicht vergessen, von 2002 bis 2008, glaube ich, Salzburg auch mal Schauplatz von einem großen, gut bestückten Festival. Mhm. Und also eigentlich waren wir eigentlich ein bisschen verwöhnt, muss man sagen. Mhm. Zuerst mit den 90er-Jahr-Konzerten am Residenzplatz, dann das Frequency Festival, immer noch teilweise was in der Stadt. Und seit 15 Jahren schaut die Sache ein bisschen anders aus.
Und das Angebot hat sich verändert von einem einzelnen Act hin zu einem Art All-You-Can-Eat-Angebot, wie beim Frequency Festival, wo man einfach 3 Tage lang zwischen 2 Bühnen pendeln konnte und pausenlos angesagte Bands und Künstler hören konnte.
Also es liegt durchaus an dem, was ich vorher gesagt habe, dass die Stadt das nicht unbedingt nötig hat, und es liegt ganz massiv an dem, was der Clemens sagt, dass sie das Geschäftsmodell der Popkultur im Konzertangebot dramatisch verändert hat. Ja. Ich meine, die Festivals schießen im Grunde nach wie vor lustigerweise aus dem Boden, obwohl es ja schon so viele gibt. Und das ist natürlich für alle Veranstalter, und darum geht es auch maßgeblich, bedeutend billiger, also in der Organisation bedeutend angenehmer. Die Bands müssen nicht mal ganze Konzerte spielen. Du wickelst dann am Nachmittag, blöd, um so ein Wirtschaftswort zu verwenden, du wickelst dann am Nachmittag eine halbe Popwelt ab. Das ist das eine, und das Güter bei den Veranstaltern, lass mal das noch sagen, Robi, bei den Veranstaltern gibt es im Salzburger noch im Speziellen, es hat eigentlich hauptsächlich 2 Personen gegeben, die in Salzburg dafür verantwortlich waren, dass mitten in der Stadt Konzerte stattgefunden haben. Das eine war der Michael Stohlhofer von der Sommerszene, der sich dankenswerterweise eigene Träume erfüllt hat und gesagt hat, ich hole die Leute. Der hat schon ein Festival gehabt in dem Rahmen von dem Festival von der Stadt. Und das andere war der Hans Bongruber, der aber jahrelang in einer eigentlich, ich habe überlegt, wie man das formuliert, aber in einer Art von privaten Aufopferung und oft am finanziellen Totalrisiko diese Sachen organisiert hat, teilweise ja Konzerte in der Sporthalle Alpenstraße. Und wenn es das lokalen Veranstaltungen noch gegeben hat, waren dann der Piet Mühltaler drüben in Bayern. Das waren eigentlich die 3, denen man so ganz, ganz praktisch in der Stadt verdankt hat, dass was stattfindet. Und wenn man dann an Hürden stoßt, die schwieriger werden, ich versuche sehr vorsichtig zu formulieren, dann ist es schwer, das als Einzelkämpfer zu bewältigen, und die großen Organisationen, Event-Team, Barracuda Music, wie alle die heißen, die ganz großen Veranstaltungen, für die liegt Salzburg auch nicht unbedingt am Weg, das muss man auch sagen, weil da gibt es Wien, da gibt es München, und von daher ist es eine Gemengelage, die dazu führt, dass wir alles sehen haben können, was wir gerne wollten, und den Harry Styles sind sehr die jungen Menschen anschauen. Irgendwo.
Zwei Gedanken, was mir noch gerade noch durch den Kopf gegangen ist, zu dem, was ihr gesagt habt, wie sich das ganze System verändert hat. Natürlich ist das Live-Spielen mittlerweile ja existenziell, das war es immer schon, aber jetzt noch viel mehr für alle Bands und für alle Acts. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit ist da noch so mehr im Vordergrund, weil einfach alle Einnahmen nur noch daraus lukriert werden können, weil man mit einem normalen Release nichts mehr verdienen kann. Die Digitalisierung bringt es mit sich quasi, dass der Künstler, der Musiker, die Musikerin nichts mehr verdient am veröffentlichten Werk. Das Einzige, wo man noch was verdienen kann, ist das Live-Spielen. Ja. Und da muss dann natürlich die Maschinerie so laufen, dass sie das Ganze auch richtig auszahlt. Und das Zweite nur noch, mir ist natürlich ein Setting wie die Salzburg, wie der Residenzplatz auch lieber, oder eine schöne antike Spielstätte. Nichtsdestotrotz, ich bin froh, der Leonard Cohen war wenigstens einmal in der schmucklosen Salzburg Arena, als wie nie am Residenzplatz. Also was ich damit sagen will, der Fan nimmt natürlich das in Wahrheit auch in Kauf. Was er immer sie tut, Hauptsache, er kann seine Helden und Heldinnen sehen.
Ich erinnere mich, es haben auch in der Salzburg Arena alle geweint. Und ich bin gesessen in der Reihe 4 oder 5 und ich habe Männer meines Alters und Ältere weinen gesehen. Also so gesehen hat für die Emotion die Halle wenig Rolle gespielt.
Es war ein wunderbares Konzert, das vor allem auch fast 4 Stunden dauert hat. Und auch der Peter Gabriel war 2014 in der Salzburg Arena vor ungefähr 3000 mickrigen Zuschauern, will ich nur einmal sagen. Also
auch daran sieht man, dass sozusagen die Zeit der großen 90er Jahre Superstars sich dann irgendwann auch verändert hat. Die haben dann in kleineren Hallen gespielt, vor weniger Leuten. Und wie sich diese Zeit verändert hat, sieht man, glaube ich, auch sehr gut an dem Versuch, noch einmal 2009 nach dem Abgang des Frequency Festivals aus Salzburg nach St. Pölten auf dem Residenzplatz ein Festival zu etablieren. Das hat geheißen West Wind und hat genau einmal stattgefunden im September 2009 und ist gescheitert. Die Zeiten hatten sich geändert.
Vom Westwind weggeblasen, kann man sagen. Das war wirklich also tatsächlich nochmal ein Versuch.
Heuer hat es ja auch wieder offenbar einen Versuch gegeben, noch einmal auf dem Residenzplatz was zu machen. Das Ding wäre engagiert gewesen, aber das hat dann doch wieder an den Auflagen, irgendwie ist das dann gescheitert und jetzt spielt er in Klagenfurt.
Ja, dazu muss man erzählen, also ich meine, das, es ist schon auch, es hat schon auch etwas, glaube ich, mit der Trägheit und mit der Mühseligkeit zu tun, die Magistrat Salzburg dann, denen man so Magistrat Salzburg begegnet, weil ich kenne die Geschichte schon vom Hubert von Geusern auch, der sehr, sehr gerne voriges Jahr im Zuge seiner Zeichen- und Zeitentour eigentlich Open Air gespielt hätte in Salzburg. Das Konzert hat am Ende stattgefunden, auch schön im großen Festspielhaus, aber die hätten gerne im Sommer Open Air gespielt und das hat so lange gedauert mit Genehmigungen, es war offensichtlich so schwierig, das irgendwie hinzukriegen, dass die dann irgendwann mal sagen müssen, nein, wir können nicht mehr. Und wenn man sich ein bisschen anschaut, wo die dann spielen, nämlich diese Größe von Hubert von Geusern, sagen wir zwischen 3.000 und 5.000 Leute, die man in Salzburg eigentlich auch am Domplatz ganz gut unterbringen würde, dann ist es schon ein bisschen traurig, weil die spielt wirklich an schönen Plätzen. Mir fällt nämlich auch noch ein, es gibt, weil wir vorher Luca gesagt haben, Lörrach zum Beispiel ist also ein Ort, in dem wahnsinnig viel, ein kleiner Ort in Baden-Württemberg, in dem wahnsinnig viel los ist. Aber es hängt da daran, dass es einfach ein bisschen weniger Tradition. Ich sage es mal vorsichtig, auf dem Gebiet gibt es in Salzburg einfach weniger Tradition. Wir haben versucht, ein bisschen mitzumischen in dieser Tradition, aber es gibt keinen Grundstock, der so auf diesem Pop
ist. Die Tradition in Salzburg liegt woanders.
Genau, genau.
Womit wir wieder den Kreis schließen.
Es ist ganz interessant, wenn man auf der Internetseite Setlist FM, auf der man ein großes Archiv an Konzertdaten und auch eben Setlisten findet, nachschaut und eingibt Salzburg Domplatz, was erscheint da als erstes, unter Anführungszeichen, Popkonzert in der Salzburger Geschichte?
Wahrscheinlich irgendwas für die Festspiele.
Die Trapp Family Singers im August 1950 im Rahmen der Salzburger Festspiele.
Und da muss man jetzt dazu
sagen, Sound of Music und Festspiele.
Genau, da muss man dazu sagen, damit man das erwähnt, weil Sie da draußen, Sie sehen ja nicht, wie wir ausschauen und Sie hören ja unsere Stimmen. Und der Robi wir haben vorher vom Alter gesprochen, da waren wir alle drei noch nicht dabei. 1950 geht sich für uns alle drei noch nicht aus. Obwohl man es vielleicht, das wäre eigentlich ein interessanter Tag gewesen, finde ich. Also das hätte man sich anschauen können.
Wir wären, ich würde sagen, eine der kommenden Folgen des Salzburger Podcasts wird sich vielleicht dann mit Sound of Music beschäftigen oder auch nicht.
Doch, nicht. Das ist natürlich ganz sicher ein Thema, wie Sie da draußen jetzt schon mitgekriegt haben. Wir reden ja über alles Mögliche wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Und da finde ich für Sound of Music ganz stark zusammen.
Sound of Music ist natürlich
Popkultur. Wo man auch schon wieder den Falco ein bisschen einbauen könnte bei Sound of Music zum Beispiel. Ja. Also,
Salzburg wird bevölkert und immer noch bepilgert sozusagen von Sound of Music Fans. Und das ist jeden Tag zu beobachten.
Bernhard, weil du gesagt hast, wir reden über alles, was möglich ist, da muss man natürlich auch erwähnen, dass für das nächste Jahr zumindest wieder ein großes Konzert am Residenzplatz im Raum steht. Das Festival 5020, das ja heuer in Budgetschwierigkeiten geraten ist, hat zumindest in Aussicht gestellt, für das kommende Jahr einen großen DJ-Star am Residenzplatz spielen zu lassen wollen.
Jetzt gehen aber natürlich schon die Gerüchte um, ob es sich dabei vielleicht um DJ Ötzi handeln könnte. Der ist ja in Salzburg wohnhaft, meines Wissens.
Ja, da würden die Anreisekosten relativ gering sein, das genau. Muss man sagen. Aber man kann ja, wir waren auch mit DJs, Clemens, du erinnerst dich. Also wir haben ja unseren Beitrag auch zur Popkultur geleistet, wir haben als DJs, gell, vielleicht.
Aber nicht am Residenzplatz.
Nicht am Residenzplatz, leider. Jetzt ist mir das entfallen, was ich sagen wollte, weil du gesagt hast, um Residenzplatz nochmal so ein Festival. Das muss man auch sagen. Es ist, wie du vorher richtig erwähnt hast, es ist halt auch die Zeit vielleicht vorbei für viele der Dinge, die wir da noch gesehen haben. In der, wie wir vorher gesagt haben, in der Form der Darbietung. Und man muss auch sagen, viele von denen spielen gar nicht mehr, weil sie. Also ich spiele im Himmelschor.
Ja, aber trotzdem, es ist trotzdem sozusagen noch, wir sind in der Endphase der goldenen Ära, wenn man es so vielleicht nennen möchte, aber sie ist noch nicht zu Ende. Es ist immer noch genügend Vitalität vorhanden, Bernhard, auch wenn einige bereits...
Also du meinst bei den Künstlern, nicht bei uns?
Generell, bei den Fans und die Künstler und alles. Jedenfalls diejenigen, die Zeit noch so kennen, mit... das System Rockkonzert, so wie wir das kennengelernt haben und so wie es die letzten 50, 60 Jahre auch ganz gut funktioniert hat, aber eben, es ist alles im Wandel und schauen wir mal, wie es in 50 Jahren ist. Ich werde es eher wahrscheinlich auch nicht mehr sehen.
50 Jahre ist ambitioniert.
Aber für ein reiferes Publikum, wie wir dann auf jeden Fall sein werden, könnte man natürlich dann bestuhlte Konzerte im Residenzplatz veranstalten und damit auch alle Ängste vor Turbulenzen nehmen.
Oder wir nehmen einfach unsere virtuelle Brille zur Hand, legen uns auf eine Couch und befinden uns wieder am 19. Juni 2000 bei Pearl Jam virtuell und brauchen uns gar nicht mehr bewegen.
Das stimmt. Das wäre natürlich schön.
Das ist eigentlich langsam eher, also für mich ist es mittlerweile schon ein Ort von guter Gedanke in Idealform hinein. Wir tun uns auch wahnsinnig leicht, das muss ich auch nur sagen. Wir haben aufgrund unseres Berufes und auf unserer Leidenschaft unfassbar viele Dinge gesehen. Ja? Also mir freut jetzt ja, wenn ich jetzt erst darüber nachdenke, was da noch alles so war, nicht nur in Salzburg überhaupt. Das ist natürlich ein unglaubliches Privileg. Es ist ja ein Privileg, dass man so wie wir jetzt da so im Nachhinein ein bisschen drüber plaudern kann und sagen, ich war das bei Pearl Jam. Da fällt mir ein, ich war ja beim Elton John. Und ach, meine Güte, da war ja in der Salzburger Arena das auch noch. Das ist natürlich, für Menschen, die das gern hätten und vielleicht ganz woanders leben, weit weg von Zentren, irgendwie viel schwieriger.
Es ist ein großer Wert, den man natürlich schätzen muss. Und ja, es ist durchaus auch sehr schön, finde ich. Wir sind alle schon in der Möte, auch ich mittlerweile, wo man einfach auch schon Rückblicke macht. Und das, glaube ich, gehört auch dazu. Und
Nein, da muss ich jetzt nochmal widersprechen, Robi.
Bitte, gern.
Ich bin für Rückblicke, bin ich total zu haben. Aber ich kann mich nur so gut erinnern, wie gegenwärtig und wie brutal, in gewisser Weise brutal und wie diese Kultur dieser Stadt, die ich dort damals wirklich nicht verstanden habe und abgelehnt habe, wie ich hergekommen bin, dieses klassische, traditionelle, vermiefte Dings, das da
Thomas Bernhard?
Kann mich erinnern, nicht, bei Thomas Bernhard wird dann das Wort Todeskrankheit oder Todesursache fallen, aber so bin ich ein bisschen nach Salz gekommen, das hat sich über die Jahre relativiert, aber ich kann mich nicht erinnern, wie gut ich mich gefühlt habe als der Lou Reed,
ja.
Mit einer super Version von Dirty Boulevard beim Konzert, wann war der Lou Reed war, das muss ich noch schauen, ich habe es auf dem Konzert, war 94 am Domplatz, die für mich diese Kultur weggespült hat. Und das ist gegenwärtig und das ist ja das, wo wir immer so gerne sagen, Rock'n'Roll, das ist es nämlich. Ja. Das, was wir heute machen, ist eine schöne Erinnerung an die Sachen, aber wichtig sind diese Momente, in denen tatsächlich im Moment ganz dramatisch was passiert. Pearl Jam.
Natürlich, der Moment ist entscheidend. Ist sehr super. Nichtsdestotrotz, ein Rückblick, finde ich, ist absolut auch legitim. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen die Überhöhung und die künstlerische Ausprägung, die du jetzt beschrieben hast. Aber Bernhard, wenn ich mich recht erinnere, du hast auch mit Lou Reed eine andere kurze Begegnung gehabt.
Wie war das? Ja, ich habe ihn das weiß ich aber gar nicht mehr, ob das in dem Jahr war, sondern wie dann die Laurie Anderson gespielt hat. Der Lou Reed ist ja eigentlich ein Arsch, glaube ich. Und das will ich auf keinen Fall, dass geschnitten wird. Lou Reed ist, glaube ich, ein unangenehmerer Zeitgenosse.
War er.
Und ich bin mit dem Radl gewesen, an der Salzach entlang gefahren, und der ist immer da joggen gewesen mit ihr offensichtlich. Und zufällig habe ich es getroffen und ich habe dann den halt, ich hab ihn halt angeredet, und er ist einfach ohne, wahrscheinlich war er so schockiert, dass ihn aber wer erkennt oder so, ist einfach so kommentarlos irgendwie. Und sie war sehr nett, die Laurie Anderson war sehr nett, aber er hat irgendwie nichts, in Viertelösung, der hat nichts dergleichen da. Aber vielleicht war er auch so in diesem Jogging-Modus oder so, ich weiß es nicht, aber es war...
Oder er war ein Grantler vor dem Herrn und hat das auch auf der Bühne genauso auch nicht, ja, hinter der Bühne auch, ja, nicht abgelegt.
Ja.
Und auch, glaube ich, bei der Pressekonferenz. Ja, okay. Yes.
Pressekonferenz war legendär natürlich, weil er da wollte keine Fotografen haben, dann waren Fotografen da, dann hat er gesagt, wenn die Fotografen nicht gingen, geht er, dann sind die Fotografen nicht gegangen, dann ist der Lou Reed gegangen. Ich meine, wo ich sage, konsequent, ja, ich sage, okay, weißt du, aber das war, und es hat halt auch, aber das muss man sagen, aber das finde ich, mir gefällt dieses Reden, da reden wir anders mal über diese Sachen, die ein bisschen hinter der Bühne und rundherum stattfinden, weil es einfach schöne Erzählungen gibt, die unser Job gehabt hat, ja.
Ich hätte beinahe einen Rock'n'Roll-Moment mit Lou Reed erlebt. Ich habe nämlich auch bei diesem Konzert gearbeitet und habe während des Soundchecks sozusagen aufpassen müssen, dass keiner auf den Domplatz kommt. Bin da bei der Gitterabsperrung gestanden, und wie Lou Reed dann in die Limousine eingestiegen ist, habe ich ganz stolz das Gitter auf die Seite getan, damit er durchfahren kann. Und ein Freund von mir, der auch da war, hat mir dann leider bedeutet, er ist gerade auf der anderen Seite hinausgefahren. Also es war nur fast ein Rock'n'Roll-Moment.
Mit diesem fast Rock'n'Roll-Moment, würde ich sagen, könnte man Strich machen unter unsere erste Folge des Salzburger Podcasts. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören. Begleitend zum Podcast gibt es im Netz von uns auch eine Playlist, die wir erstellen. Wir freuen uns, in ein paar Wochen Sie wieder begrüßen zu dürfen zu einer nächsten Folge des Salzburger Podcasts.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Robert Innerhofer, Bernhard Flier, Clemens Panagel und Florian Oberhummer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.